Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, wir senden heute den zweiten Teil Exerzitien mit Pfarrer Albert Frank zum Thema Ihr werdet den Himmel brauchen, gehalten in der katholischen Kirche in Immensee. Pfarrer Albert Frank ist katholischer Priester aus Luxemburg. Diese Exerzitien wurden vom Bless-Missionswerk organisiert. Weitere Informationen zum Bless-Missionswerk finden Sie im Internet unter blessmissionswerk.ch.
Zunächst wäre ich froh, wenn jeder sein Handy jetzt während dieser Stunde auslöschen würde. Hört nicht aufs Handy jetzt, sondern hört auf das, was ich euch sage im Namen Jesu Christi. Amen. Wisst ihr, deswegen habe ich kein Handy. Sonst könnte ich keinen Vortrag mehr halten. Immer ist jemand dran. Und wenn wir im Hause des Herrn sind, dann sind wir beim Herrn. Und er beschützt unsere Familie, er beschützt und besorgt die unsrigen. Wir haben keine Angst zu haben. Amen. Halleluja. Und ich möchte euch heute Morgen das sagen, was mein Leben umgeworfen hat. Damals, am 14. September 1972, als er mir seine Liebe zeigte, zeigte er mir in der Stunde das, was er für uns getan hat am Kreuz. Und einmal später, donnerstags abends, wir hatten eine Messe, und nach der Kommunion spürte ich einfach, du musst ins Haus gehen. Als ich drüben war im Hause, fand ich es Besonderes. Ach, habe ich mir gedacht, jetzt ist die Messe aus drüben, ein anderer Priester hat sie zelebriert. Und bin dann ins Bett gegangen. Konnte bis 1:30 keine Minute schlafen. Einfach aufgewühlt, nervös. Dann um 1:30 wird es ganz stille, ganz ruhig. Und während 3 Stunden zeigte mir der Herr das, was da auf Golgotha geschehen ist. Deswegen hat der andere so gewühlt, damit das nicht geschehen soll. Ich sah es vor meinen eigenen Augen, was der Herr für uns getan hat. Und wisst ihr, heute sind wir oft in der Kirche, wir erzählen alles, was wir gemacht haben, was wir getan haben, was die getan haben, was diese Gemeinde hat, das könnten wir auch tun, das könnten wir auch noch tun und das wollen wir tun und der macht das und der macht das und der macht das und der macht das und wir stellen die Leute auf, wir managen und wir programmieren und so weiter. Und wir vergessen den, der bei uns ist, der eigentlich alles in der Hand hat. Die Leute fragen mich immer wieder, Herr Pfarrer, haben Sie alles in der Hand? Sag ich, der hat alles in der Hand, sonst werden wir untergehen. Amen. Ich möchte beginnen, ich habe mein Buch gefunden. Und zwar im 1. Korintherbrief, erstes Kapitel, Vers 18 und dann 23 und 2,2. Da sagt der heilige Paulus zu den jungen Christen in Korinth, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Im Vers 23, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann 2,2, sagt der heilige Paulus, ich habe mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Ist das nicht wunderbar? Ich predige nichts anderes als den Gekreuzigten. Und so möchte ich euch heute Morgen die schönste aller Liebesgeschichten darstellen. Es gibt kein Liebesroman, der so spannend ist. Und ihr könnt das in diesem Buch lesen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Die Liebe Gottes für uns Menschen. Wie sehr uns Gott liebt. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Und es war alles schön. Die vielen Sterne, Sonne, Mond, dann alle Pflanzen, Tiere, Insekten, Vögel, Fische, alle Bäume. Alles, was da lebt und sich bewegt. Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann schafft er den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bilde. Er segnet ihn und haut ihm seinen Geist ein und gibt ihm den Auftrag zur Multiplikation. Er ist der Regent von der ganzen Schöpfung. Und es war eine wunderbare Harmonie zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Da gab es keinen Streit, keine Angst, keine Krankheit, keine Sünde. Und Gott sprach mit den Menschen und der Mensch sprach mit Gott und keiner stellte sich lange Fragen, wie das geht. Es war Einheit, Frieden, Liebe. Und das ging über eine ganze Zeit. Bis eines Tages, Gott hatte den Menschen den Willen gegeben, den freien Willen gegeben. Und eines Tages kommt Luzifer, der ein großer Engel war und der auf einmal sich revoltiert hat gegen Gott, mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen wurde. Und er maskiert sich in einer Schlange. Und diese Schlange sagt vom Baum aus, den Gott eigentlich als Grenze gesetzt hatte, von dem Baum dürft ihr nicht essen. Und es gelingt dieser Schlange, dem Luzifer, dem Satan, dem Menschen zu sagen, du hast nicht alles. Es fehlt dir noch etwas. Gott hat dir nicht alles gegeben. Und das sagt er bis zum heutigen Tag. Gott hat dir nicht alles gegeben. Du kannst größer sein. Du kannst noch viel größer sein. Du kannst größer sein als Gott. Oh, wenn du davon nimmst, wenn du diesen Apfel isst, heute wird er sein, wenn du diese Droge isst, dann wirst du etwas erleben, dann wirst du groß werden. Und die Menschen griffen zu diesem Apfel. Und kaum hatten sie darin gebissen, sie haben ihn nicht einmal ganz gegessen. Einer gab es dem anderen. Und sobald sie gegessen hatten, spürten sie, etwas war verloren gegangen. Der Friede war gebrochen. Und sie spürten in ihrem Herzen Unruhe, Angst. Sie versteckten sich vor Gott, vor diesem Gott der Liebe, mit dem sie immer sprechen konnten. Sie verstecken sich, bekleiden sich, schlachten sogar ein Lamm, um sich zu bekleiden. Der Sündenfall, die erste große Sünde. Paulus sagt später, durch diesen ersten Adam kam eine Quelle des Unheils, und diese Quelle wurde zum Strom, zum großen Strom des Unheils. Da gab es schon in der zweiten Generation Kain und Abel einen Mord, da gab es Neid, da kamen die Krankheiten, da kamen die Gebrechen, da kam so eins nach dem anderen an Negativen. Aber Gott gab den Menschen nicht auf, er suchte ihn immer wieder. Wo bist du? Wo bist du, Adam? Gott sucht den Menschen und versucht immer wieder neu anzufangen mit ihm. Doch die Sünde drückt den Menschen und drückt ihn zu Boden. Paulus sagt, der Sünde Lohn ist der Tod. Und immer wieder gab es auch Augenblicke, wo die Menschen gesagt haben, ja, wir wollen einen neuen Bund mit Gott schließen. Wir wollen neu anfangen. Und sie haben es getan, sie haben versprochen, sie haben gesagt, von jetzt an wird alles wieder anders werden. Doch sie konnten es nicht halten. Immer wieder fielen sie zurück. Sie wurden Egoisten. Sie stellten Gott den Rücken dar und nicht mehr das Gesicht. Sie ließen Gott im Stich und sie machten das, was sie wollten. Nicht das, was Gott wollte, sondern das, was sie wollten. Und das hielt sich durch. Gott schickte ihnen Männer und Frauen, die von seinem Geist beseelt waren. Doch all das hat nicht geholfen. Dann schickte er die Propheten. Und die Propheten hatten die Aufgabe, die Leute zu ermahnen und zur Umkehr zu erwecken. Es gelang nicht mehr. Die Sünde war zu groß geworden. Das Ego wurde zu groß. Und Gott hat dann einen Plan gehabt. Was tue ich, um den Menschen von dieser Sünde zu erlösen? Und er sagt zu seinem Sohn, willst du gehen? Bist du bereit, das Lamm zu sein? Ein Opfer zu werden für alle Menschen, für die Schuld der ganzen Menschheit. Und der Sohn sagt, ich gehe, um deinen Willen zu tun. Und so kommt Jesus in diese Welt, durch den Heiligen Geist empfangen und wird groß im Leib von Maria. Und sie bringt ihn zur Welt im Stall von Bethlehem. Und dort lebt er mit seinen Eltern, Maria und Josef. Bis 30 Jahre. Dann hört er von einem, der am Jordan spricht. Er gehört sogar zu seiner Familie. Ist der Sohn von Elisabeth und Zacharias. Und er geht auch an den Jordan. Dort ruft dieser Johannes die Menschen auf zur Umkehr. Kehret um, das Reich Gottes ist nahe. Sie ließen sich taufen. Es kommt Jesus und ist auch unter den Menschen. Plötzlich sieht Johannes ihn, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Und er sagt, er stellt seinen Finger auf ihn. Dieser ist es. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Jetzt muss ich abnehmen. Er muss zunehmen. Er ist es, der euch mit Feuer und mit Geist taufen wird. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Und was geschieht? Auch Jesus lässt sich taufen. Wie alle anderen. Geht da schon stellvertretend für alle Menschen ins Wasser. Aber in dem Augenblick, wo er im Wasser steht und Johannes ihn taufen will, Johannes sagt, eigentlich müsstest du mich taufen. Aber ja, Jesus sagt, komm, tu weiter. In dem Augenblick, wo er getauft wird und in den Jordan hineingelegt wird, kommt von oben der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube und kommt auf ihn und erfüllt ihn. Und eine Stimme sagt vom Himmel, dieser ist mein vielgeliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und vom Heiligen Geist erfüllt, beginnt dort das öffentliche Auftreten Jesu. Er kommt in seine Mission. Und er sagt in der Synagoge von Nazareth, der Heilige Geist ist über mich gekommen, um den Armen eine frohe Botschaft zu geben, um die Kranken zu heilen, die Blinden sehen zu machen, die Gefangenen frei zu machen, die Zerschlagenen aufzurichten und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und da beginnt seine Predigt mit Vollmacht. Er predigte vom Reiche Gottes. Er predigte von dem, was möglich ist, wenn Gott der Erste im Leben ist und was dadurch für den Menschen erst möglich wird. Er sprach, dass für Gott alles möglich ist. Und wenn der Mensch Gott in den Mittelpunkt stellt, wird ihm alles gegeben werden. Die Menschen fragten sich, wer ist das? Der spricht anders als die Pharisäer, Schriftgelehrten. Der spricht mit einer solchen Vollmacht und die Worte Jesu berührten ihre Herzen. Sie kamen von überall her, ohne Auto, zu Fuß und brachten auch die Kranken mit auf Bären, nicht mit einer Ambulanz. Kilometer kamen sie von überall her und wollten ihn hören, sie wollten ihn berühren. Denn von ihm ging eine solche Kraft aus, die sie spürten, das ist richtig, das ist die Wahrheit. Und er heilte die Kranken. Die Gelähmten sprangen auf und waren voller Freude. Die Blinden sahen wieder, die Tauben hörten und die Stummen redeten. Und er heilte die Menschen von allen möglichen Krankheiten. Aber die Opposition kam auch gleich. Die Opposition. Und die kam nicht von den staatlichen Behörden. Sie kam nicht von denen, wie wir so nennen, Liberalen, Sozialisten, Kommunisten. Was haben wir noch alles? Und Isten. Sondern sie kam von den religiösen Anführern. Hohepriester, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer. Sadduzäer und so weiter. Und sie kamen, um ihn fallen zu stellen. Hey, da hast du einen Kranken am Sabbat gehalten. Das geht nicht. Immer wieder attackierten sie. Und er zog durch ganz Galiläa. Oh, fünfmal war ich in Galiläa, konnte in Kapharnaum predigen und an diesen heiligen Städten. Das war so schön. Ach, und ich habe mir vorgestellt, wie hat Jesus hier gestanden in Kapharnaum am See? Wie hat er auf diesem See den Sturm gestillt, wie wir es heute Morgen gehört haben? Ich habe mich sogar auf dem, auf dem Boot, mit dem wir über den See gefahren sind, habe ich mich gefragt, jetzt, wenn Jesus jetzt dir hier entgegenkommen würde, wie dem Petrus, zu wem würdest du gehören? Zu den 11, die im Boot sind, oder zu Petrus, der sagt, ich komme dir entgegen? Ja? Und ich sage euch, ich wusste keine Antwort, ob ich das trauen würde, was Petrus gesagt hat. Er hat es wenigstens versucht. Und als er dann immer wieder gepredigt hat, kommt es, dass er nach Jerusalem geht. Er muss nach Jerusalem. Er tut das, was der Vater will. Er sagt, die Worte, die ich euch sage, sind die Worte meines Vaters. Und die Werke, die ich tue, sind die Werke meines Vaters. Ich will nichts anderes tun, als das, was der Vater mir aufgetragen hat. Ich bin gekommen, um seinen Willen zu tun. So zieht es ihn nach Jerusalem. Und er sagt seinen Jüngern dreimal, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Er muss vieles erleiden, doch der Herr wird ihn auferwecken. Und in Jerusalem sind die einen froh. Die einen sind froh, die sagen, oh, Hosanna, Hosanna, dem Sohne Davids, jetzt geschehen in Jerusalem dieselben Werke, dieselben Wunder, Heilungen und Zeichen, von denen wir gehört haben, dass sie in Galiläa, in der Provinz geschehen sind, jetzt werden sie in der Hauptstadt geschehen. Aber auch die anderen starren. Und die anderen sprachen kein Wort. Sie hatten schon einen Plan im Kopf. Wir müssen ihn aus dem Weg bringen. Er muss weg. Er muss weg. Und so ist er einige Tage in Jerusalem. Er weint über Jerusalem. So, wie gerne würde ich auch hier dieselben Werke tun, wie ich sie in Galiläa getan habe. Aber Jerusalem, du hast nicht gewollt. Dominus flevit ist ein Platz da über dem Gethsemane. Und dann zum Osterfest hat Jesus auch für seine Jünger ein Mahl vorbereitet und isst mit den 12 zusammen. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Und bei diesem Mahl hat er die Eucharistie eingesetzt. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, nimmt er plötzlich Brot in seine Hände, den Kelch mit Wein und sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, welche Gedanken die Apostel gehabt haben? Was sagt er da? Was sagt er da? Ist doch Brot. Und er sagt, dies ist mein Leib. Und er zeigte schon hin, was in den nächsten Tagen geschehen werde. Mein Leib, der für euch hingegeben wird, mein Blut, das für euch vergossen wird. Dann sagt er ihnen noch einige Worte, wie wichtig der Dienst ist, wie wichtig der Heilige Geist ist, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig das Gebet ist, der Glaube, das ewige Leben. Und dann kniet er nieder und betet. Und betet für sie alle, dass sie in Einheit sind, in Wahrheit sind, in Liebe sind und dass sie eines Tages dort sind, wo er ist. Halleluja, da möchte ich auch sein. Da möchte ich auch sein. Jesus, bete für mich, dass ich auch da sein kann. Und danach gehen sie nach Gethsemane. Jesus lässt einige stehen, er hat dem Judas schon den Verrat angekündigt, dem Petrus die Verleugnung. Aber er nimmt trotzdem Petrus, Jakobus und Johannes mit, ein wenig näher. Und dann auf einmal kniet er nieder. Und betet zu seinem Vater, wie er es immer wieder getan hat, am Abend in der Stille, auf dem Berg. Vater, Vater, in dem Augenblick kommt die Angst in ihn. Es kommt Schweiß auf seinen ganzen Körper. Es kommt Blut. So stark war diese Angst. Und er sagt, Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Dann steht er auf und geht zu den drei, findet sie schlafend. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Geht wieder zurück, kniet wieder nieder. Und noch einmal geht er zu ihnen, sieht ihn schon wieder entschlafen, kommt wieder zurück, kniet nieder und sagt dann die Worte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat durchgerungen bis zum Ende. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Oder wie wichtig ist dieses Wort auch für uns alle, wenn wir vor Entscheidungen stehen, wenn schwere Sachen sind, die auf uns zukommen. Herr, nicht mein Wille. Wir würden auch gerne den Kelch des Leidens an uns vorbeigehen lassen. Bleib im Gebet und sage nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, kommt, die Stunde ist da. Und schon kommt Judas, kommen die Tempeldiener mit Waffen, Soldaten. Sie fesseln ihn, nehmen ihn gefangen. Judas verrät ihn mit einem Kuss. Einer seiner Freunde, einer, dem er auch die Kraft und die Vollmacht gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten, wird das Opfer einer Schlange. Und für 30 Silberlinge hat er seinen Meister verkauft. O Herr, lass mich nie zum Verräter werden für dich. Und Jesus geht mit ihnen. Sie schlagen, sie brüllen. Ja, so brüllt man immer wieder, wenn man nicht weiß, was vorgeht. Sie bringen ihn zum hohen Priester. Und da sitzen sie alle. Da sitzen sie alle. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, alle mit einer bestimmten Miene. Neid, Hass, er muss weg. Könnt ihr euch diese Gesichter jetzt vorstellen? Alle haben beschlossen, er muss weg. Jetzt gilt es noch, einen Grund zu finden. Jemanden zu finden, der sagt, das und das hat er gesagt, aber sie fanden keinen, der sagen konnte mit aller Klarheit, das ist falsch. Da hat der Hohenpriester gesagt, wir bringen ihn zu Pilatus, der muss ihn. Ah, so machen es die Menschen, der muss es. Sie bringen ihn zu Pilatus, römischer Präfekt. Der hatte nichts mit Religion zu tun. Die römischen Soldaten lebten, womit, ich weiß es nicht. Und Pilatus stellte ihm einige Fragen. Er kann nichts damit anfangen. Er findet keine Schuld an ihm. Und er sagt, komm, wir schicken ihn zu Herodes. Ist der König von Juda. Und so kommen sie dann zu ihm. Er muss weg. Und König Herodes sagt, ach ja, den habe ich schon gerne mal einmal gesehen. Ihm werde ich jetzt mal einige Fragen stellen. Doch der hatte gar keine ehrlichen Fragen. Jesus hat kein einziges Wort geantwortet. Das ist das Beste, wenn man merkt, Das ist ein Herodes, der vor dir sitzt. Also wieder zurück zu Pilatus. Und Pilatus weiß nicht, was er tun soll. Er weiß nicht, warum er diesen Mann verurteilen soll. Und er sucht nach einer Lösung, wie ihm loszuwerden. Und so sagt er, lass ihn geißeln. Das war die schlimmste. Die schlimmste Bestrafung, die jemand bekommen konnte. Ihn geißeln, 39 Mal. Und die römischen Soldaten haben sich angetrunken, um diese Strafe zu vollziehen. Das kann man nicht einfach so. Da muss man irgendwo mit Alkohol etwas zu tun haben. Und dann haben sie die Geißeln genommen, die Kleider ausgezogen und haben auf ihn geschlagen. Bang! 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 Könnt ihr euch diesen Rücken vorstellen? Die Bibel sagt, er hatte keine Gestalt mehr. Wir haben ihn nicht mehr erkannt. Überall Blut. Überall Blut. Aber er hielt durch. Ich habe mich immer wieder gefragt, was hat er gesagt? Als er an der Geißelstelle stand, an dieser Säule. Nicht was ich will, sondern was du willst, o Herr. Und Heilige wie der Grignon und der Montfort haben gesagt, da wurden auf ihn geschlagen. Die 39 verschiedenen Krankheiten, die Menschen treffen können, hat all unsere Krankheiten auf sich genommen. So sagt es der Prophet Jesaja. Er hat all unsere Gebrechen getragen. Und dann haben sie ihm einen roten Mantel umgehängt und dann eine Dornenkrone zum Spottkönig der Juden und so weiter und ihn wieder vor Pilatus gebracht. Pilatus fragt ihn wieder, findet keine Schuld an ihm. Aber die anderen haben wie eine Meute geschrien, aufgewiegelt, er muss weg ans Kreuz mit ihm. Das war die schlimmste Strafe, die es für solche Leute gibt. Ans Kreuz mit ihm. Und dann hat Pilatus seine Hände gewaschen und sagte, ich habe keine Schuld an ihm. Ich überlasse ihn euch. Ich verurteile ihn zum Tod am Kreuz. Und Jesus nimmt die Balken auf sich. Die Balken, die schlimme Verbrecher getragen haben. Zwei wurden mit ihm, gingen mit ihm den Berg hoch. Sie haben auf ihn geschlagen. Sie haben ihn verspottet. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihn den Bart gerissen. Gedemütigt. Er ist gefallen unter dem Kreuz, aber ist wieder aufgestanden. Er ist gegangen, gegangen, bis er oben angekommen ist auf Golgotha. Und dort haben sie ihn aufs Kreuz gelegt. Aufs Kreuz. Schlugen die Nägel ein. In Hände und in Füße. Unsagbare Schmerzen. Haben das Kreuz aufgerichtet. Und er hing zwischen zwei Verbrechern. Mein Heiland, mein Herr. Und selbst am Kreuz, selbst in größten Schmerzen, bleibt er in der Liebe und sagt das erste Wort: Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet um Vergebung für alle Ankläger, für alle Verurteiler, für alle Lügner, für alle Neider, für alle Hasser. Er bittet um Vergebung für die Verräter, für die Verleugner. Er bittet um Vergebung für alle, für uns alle. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sagt einer von den Verbrechern: Dann hilf uns doch. Und der andere sagt: Sei ruhig, wir sterben für unsere Schuld. Aber dieser ist unschuldig. Und er sagte zu Jesus: Verzeih mir, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus sagt ihm: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dann sagt er zu seiner Mutter, auf Johannes hingerichtet: Sieh deinen Sohn. Und er sagt zu Johannes: Sieh deine Mutter. Und von dem Tag an nimmt Johannes Maria zu sich. Von dem Tag an nimmt die Kirche Maria zu sich. Und dann ruft er aus: Mich dürstet. Es dürstet ihn nach der Gemeinschaft mit seinem Vater. Es dürstet ihn nach Menschen, die zu ihm kommen und die Erlösung annehmen. Mich dürstet nach denen, wie auch immer sie sind und wie tief sie gefallen sind. Kommet doch. Hier ist Erlösung. Dann kommt der Augenblick, wo Gott auf ihn gelegt hat. Alle Sünde, alle Schuld der Menschen, alles auf ihn. Sonst wurden Millionen von Lämmern geschlachtet, um die Schuld und der Schuld loszuwerden. Hier aber einer, der die Schuld von uns allen trägt, von uns und allen, nimmt alles auf sich, alle Morde, alle Lügen, alle Sünden, die es gibt. Ein Lehrer der Theologie sagt: In dem Augenblick haben alle Dämonen noch einmal versucht, ihn zu umgeben von allen Seiten, um ihn davon abzuhalten. Und er schrie in seinen Leiden: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So tief geht Jesus für uns. Er hat selbst unsere, die Gottverlassenheit auf sich genommen. Und dann auf einmal, oh Brüder und Schwestern, jetzt kommt das Wort Jesu, auf das es ankommt. Er ruft das Wort: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, das Werk, das der Vater mir aufgetragen hat. Es ist vollbracht, wozu ich in die Welt gekommen bin. Er ist, sagt der Paulus, er ist der, der ohne Sünde war, ohne Schuld war, und er trug die Sünde von uns allen. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er ist es, den Gott in die Welt gesandt hat, damit wir, die wir die Herrlichkeit Gottes verloren hatten, wieder in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Für dich und für mich, für jeden von uns, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Wir meinen immer wieder, wir müssten noch etwas tun. Er hat's für uns getan, am Kreuz von Golgotha. Und er starb mit dem Wort, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sie haben ihn begraben. Im Grab von Nikodemus. Simon. Und er ging hinab in den Bereich des Todes. Was geschah in diesen 3 Tagen zwischen dem Tod Jesu und der Auferstehung? Was geschah? Die Bibel sagt, er ging hinabgestiegen in das Reich des Todes, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Die Bibel sagt in Paulus' Briefen, er hat dem Teufel die Schlüssel aus der Hand genommen. Diese Schlüssel, die er hatte über die Erde, er hat sie weggenommen. In dem Augenblick sind alle Dämonen, die vorher gefeiert haben, er ist tot, sind sie auseinandergesprungen. Jesus hat ihn entwaffnet. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt. Als der Besiegte. Der Teufel ist besiegt. Er ist besiegt. Und als dies geschehen hat, hat der Vater seinen Geist in Jesus geschickt. Und er hat ihn wieder lebendig gemacht. Hat ihm neues Leben gegeben. Und er konnte auferstehen. 3 Tage danach. Keiner konnte ihn festhalten. Kein Tod, kein Grab, kein Stein. Er stand auf und er lebt und er lebt. Er hat meinen Schuldschein zerrissen. Paulus sagt, er hat meinen Fluch getragen. Er hat den Fluch der ganzen Menschheit auf sich genommen. Und er steht auf. Als er besiegt, als der, der gesiegt hat, als der Triumphator, als der Sieger. Halleluja. Über alles, was er getragen hat. Da hängt mein Zettel von Schuld. Da ist mein Fluch getragen worden. Oh, heute versucht man immer wieder Generationsflüche und hier und dort, er hat's getragen. Halleluja, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Halleluja. Das musste geschehen, damit die Schrift in Erfüllung gehe. Er trug all unsere Leiden, all unsere Gebrechen, all unsere Sünden, all unsere Schuld zu unserem Heil. Nicht zu unserer Strafe, sondern er wurde bestraft wegen uns. Da liegt, hängt Der alte Albert Frank. Und da hängt auch du, Alter. Er hat es getan für uns. Und der, der zum Kreuz kommt, der zum Kreuz kommt und einfach seine Hände öffnet, empfängt Erlösung. So einfach. Aus dem Herzen Jesu fließen Blut und Wasser heraus. Das Blut zur Vergebung, zur Erlösung, zur Heilung, zur Befreiung. Und das Wasser, Jesus hatte gesagt, heute Morgen haben wir gehört in der Heiligen Messe, wer da dürstet, der komme. Und wer da glaubt, der trinke. Und aus seinem Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer da hinkommt zu Jesus, empfängt Heilung, Vergebung, Befreiung, alles, alles, alles. Der empfängt aber auch das Wasser. Johannes sagt, damit meint er den Heiligen Geist. Der wird neu geboren. Wer zu Jesus kommt, der wird neu geboren. Wird ein neues Leben beginnen. Das Alte vergeht und ein neues Leben beginnt. Wer zu Jesus kommt, wird ein neuer Mensch. Wird ein Kind Gottes. Wird ein Soldat in der Armee Gottes. Halleluja. Oh, Halleluja. Hab vieles vergessen, aber ich glaube, das war das, was der Herr euch heute Morgen sagen will. Und wir werden jetzt zum Kreuz kommen. Jeder von uns wird zum Kreuz kommen. Und empfangen. Empfangen das, was Jesus dir geben will. Amen. Ich habe gestern gesagt, du hast einen freien Willen bekommen. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Du kannst dich dem Herzen Jesu öffnen oder du kannst Nein sagen. Diejenigen, die Ja sagen, lade ich jetzt ein. Komm. Kommt. Kommt jedes Mal zu zweit. Und haltet eure Hand an diesen Leib, durch dessen Wunden wir geheilt sind, durch dessen Blut wir erlöst sind. Und sagt Jesus einfach, ich liebe dich. Nicht noch viel muss ich dir sagen, sondern nee, sag ihm, ich liebe dich. Und dann wirst du erleben, wie von der anderen Seite der Strom fließt. Halleluja. Der Strom fließt. Er gibt dir mehr, als du je dir vorstellen konntest. Amen. Oh, in eurem Herzen sagt, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Das Grab von Buddha ist leer. Das Grab von Mohammed gefault. Aber es gibt ein Grab, das leer ist. Und der da drinnen war, er ist auferstanden und er lebt. Amen.
Sie hörten, ihr werdet den Himmel brauchen, mit Pfarrer Albert Frank. Exerzitien aufgenommen in der katholischen Kirche in Immensee, organisiert vom Bless Missionswerk. Sie hörten heute den zweiten Teil.